Liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist Hausverbot im Beichtstuhl mit der Silvester-Geburtstag-Sonderedition. Silvester ist klar, Geburtstag heißt, ich habe heute Geburtstag am 31.12., genauer gesagt um 22.35 Uhr. Und mein Vater sagte damals, ich sei der erste Knaller. Da hatte er auch recht. Das ist also eine Geburtstag-Silvester-Sonderfolge, die ich mir und euch schenke. Und zwar alleine. Wie ihr hört, hört ihr niemand anders als mich, denn Michael hat Urlaub. Von allem. Von mir, vom Podcast und kümmert sich ausschließlich um sich und seine tolle Frau. Und ja, Grüße gehen raus an euch beide. Habt eine super schöne Zeit. Um was geht's heute? Um ein paar Updates und zusätzliche Feinheiten, die ich beim Erzählen meiner Geschichte, der erste Teil, vergessen habe. Zusätzlich habe ich, ähnlich wie bei dem Video von Markus Voss, eine Quellenanalyse gemacht. Und zwar von der Predigt, die ich damals kritisiert hatte und die so einiges ins Laufen gebracht hat. Und ich war offen gesagt geschockt über den Wahrheitsgehalt der Aussagen über den Worthaus-Vortrag. Wir werden da gleich nachher einsteigen. Ja, was auch noch neu ist, ich habe hier ein neues Mikro in der Hand, das ich gerade teste. Und das werden wir Menschen zuschicken, die irgendwie keinen richtigen Sound am Rechner haben und die wir dann auch aus der Ferne mal interviewen werden, weil es haben sich einige Menschen gemeldet und ich freue mich tierisch drauf. Es sind spannende Geschichten dabei. Wir werden jetzt Mitte Januar auch das erste Experteninterview aufzeichnen. Da gibt es einen Termin. Ich sage erst darüber, was jetzt im Kasten ist. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Das neue Mikro gehört, wie vieles andere, auch zu den laufenden Kosten eines Podcasts. Und wer uns auch finanziell wertschätzend unterstützen will, darf das ab jetzt gerne tun. Die entsprechenden Infos findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt geht's los.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Ja, dann komme ich doch gleich wieder ein paar Updates von meiner Geschichte. Also die erste ist, das habe ich erst später gemerkt, ich war keine 13 Jahre im ICF München, sondern nur 10. Das ist nun mal, um das zu berichtigen. Was ich auch vergessen habe in dem Gespräch mit Andi, dem ersten, was ich beschrieben habe, fiel ein Satz, der hat mich so zutiefst getroffen. Der lautete, wir müssen ja schließlich unsere Leute vor dir schützen. Das war in Bezug eben auf Worthaus und eben in Bezug auf, dass ich ja ständig Leiter kritisiere. Das habe ich dann nochmal moniert. Und meinte, ja Moment, ich erinnere mich an zweimal dieses Jahr von 10 Jahren Zugehörigkeit, worauf Andi dann meinte, okay, ich formuliere anders, oft, weil wir wissen ja nicht, ob alles zu uns hochgedrungen ist an die Leitung. Vielleicht war ja ganz vieles vorher, nach dem Motto, man sieht ja den Geist, der da in dir ist. Aber das war extrem schmerzhaft gesagt zu bekommen, wir müssen unsere Leute vor dir schützen, weil unsere Leute heißt schon mal, du bist raus, von vornherein. Ja, und das Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben, das war schmerzhaft, das war irgendwie blöd, das war komplett unverständlich, wie man darauf kommen kann. Ja, das hat mich zutiefst erschüttert. Dass ich bei verschiedenen Predigten so innerlich gezuckt habe, das muss schon so Anfang 2022, Mitte 2022 spätestens gewesen sein, denn ich erinnere mich aus der Zeit, dass ich, wie einige andere auch, die ich kannte, Besucher, die du mitgenommen hast, Arbeitskollegen, Freunde, whoever, gebrieft hast vorher. Du nimmst den Gottesdienst mit und sagst vorher, du pass auf, coole Gemeinde, coole Musik, coole Predigt, cool ist alles, aber es gibt so ein paar Themen, da sind die schon ein bisschen extrem. Siehe Queerness, siehe Homosexualität, siehe Sex vor der Ehe. Ah, ihn erst noch nicht so ernst. Im Nachhinein wundere ich mich, dass das einige gemacht haben. Also spannend. Ja, Und irgendwann hatte ich ein Nachtreffen meiner allerersten Gemeinde. Wir haben uns teilweise seit 35 Jahren nicht mehr gesehen. Und auch Super 2 war dabei. Super 2, ja, die kenne ich aus meiner ersten Gemeinde. Und die beiden kommen rein, Jay und Schmitty. Und Schmitty stürmt direkt auf mich zu, guckt mich an und meint, sag mal Uwe, bist du etwa noch in diesem ICF München? Ich so, ja. Boah, hast du nicht die Stinkefingerpredigt gehört? Von der Stinkefingerpredigt hatten wir schon mal gesprochen, die werde ich auch mal hier verlinken. Der Stinkefinger selbst ist, wie gesagt, rausgeschnitten, wo es massiv gegen diesen Podcast Toxic Church ging, wo ich nur sagen kann, der getroffene Hund bellt. Jetzt war der Punkt, und das hat mich dann irritiert im Nachhinein, dass das ICF München ja das ganz anders angepackt hat. Die haben ja gesagt, wie können wir nicht in diese Falle tappen. Ich habe dann später erfahren, ja, die Meinung war eigentlich immer gleich, die hat man nur anders verpackt. Fand ich dann auch ein bisschen seltsam. Und die Seltsamheiten gehen jetzt weiter. Und zwar bei der Quellenanalyse der Predigt, die ich so kritisiert hatte. Fangen wir doch einfach mal bei der Predigt selbst an. Wir hören mal rein.
Ich lese jetzt mal ein Zitat vor. Von einem Theologen, der so liberal-progressiv ist, würde ich jetzt mal sagen, Originalzitat, dort heißt es von Dr. Thomas Bauer, war es hier oder da, weiß ich gar nicht, damals. Originalzitat, ein Gott, der Menschenopfer, also braucht, ist nicht der gütige Vater, es ist nicht Jahwe, es ist der Gott Moloch. Es ist kein Gott, den man vertrauen kann. Jesu Tod an sich ist sinnlos. Erlösens ist nicht der Tod am Kreuz, erlösens allein die Liebe Gottes. So, das ist ein Zitat von Waterhouse, ein sehr bekannter Podcast. Und dieser Theologe sagt, vollkommen logisch in seiner Denkweise, merkst du das? Nachdem der Tod sinnlos ist, wie es zum Tod gekommen ist, Moloch. Moloch war damals eine Götze, der wirklich Kinder geopfert wurden. Und er sagt, es ist nicht die biblische Aussage, warum die Bibel hat ja gar keine Lenkfunktion. Verstehst du, die kommt ja nie nach hinten. Sondern es geht darum, dass ein liebender Gott würde ja niemals seinen Sohn sterben lassen für die Menschheit. Warum? Ich kann es mir nicht vorstellen. Weißt du noch, was der begrenzende Faktor ist in der Theologie, wenn ich Dinge ausschließe? Meine Vorstellungskraft. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott übernatürlich arbeitet, schließe ich es aus. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass Gott für mich stirbt, schließe ich es einfach aus. Und du merkst, wir alle haben die Tendenz, das in unserem Leben zu tun.
Ja, und hier haben wir schon drei Falschaussagen drin. Drei. In dieser kurzen Szene. Das erste ist, wo er sagt, das Zitat, was er zitiert, ist gar keines. Das sind zusammengeschnipselt, kreuzquer durch diesen Vortrag, einzelne Sätze, die einfach zusammengefügt wurden, um ein Bild zu ergeben, was überhaupt nicht stimmt. Da hat einer sich echt die Arbeit gemacht, was zusammenzubasteln, was so in dem Vortrag gar nicht vorkommt. Mit der Methode hole ich dir alles aus jeder Predigt, was ich nur will. Das ist das eine. Das nächste, was gesagt wird, der Referent sagt, die Bibel hätte keine Lenkfunktion oder wäre eben nicht so wichtig. Auch das stimmt nicht. Die Begründung für das, was er sagt, begründet er mit zentralen biblischen Linien. Und dann wird ausgedrückt, ja, er kann sich ja nicht vorstellen, mal den Vortrag vielleicht hören, denn da begründet er das biblisch, warum er das so denkt. Das sind schon mal drei Falschaussagen in dieser kurzen Szene. Jetzt hören wir uns mal die Stelle an, wo wirklich zwei Sätze des Zitats vorkommen. Und ihr werdet überraschenderweise feststellen, dass er den Tod Jesu überhaupt nicht bezweifelt, sondern voraussetzt.
Ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist nicht der gütige Vater, den wir verkündet bekommen. Es ist auch nicht der Gott Jahwe, es ist der Gott Moloch. Der braucht Menschenopfer, aber das ist nicht der Gott, an den wir glauben. Es ist nämlich kein Gott, dem man vertrauen kann. Einen Gott, der ein Menschenopfer braucht, kann ich nicht vertrauen. Was folgt daraus? Können wir heute überhaupt noch davon sprechen, dass Jesu Tod ein Opfertod war? Hier wäre jetzt eine gewisse Differenzierung angebracht.
Und hier kommt nun eine differenzierte Unterscheidung, was das Opfer Jesu wirklich gewesen sein kann. Ein Victim, ein Sacrifice oder ein Offering. Das sind ja drei grundverschiedene Bedeutungen von Opfer. Hört rein, ich gehe jetzt nicht genau drauf ein. Der Vortrag ist verlinkt, ist echt spannend. Hören wir doch mal an, wie dieser Vortrag jetzt geframed wurde in den Geist des Antichristen. Und es fängt übrigens auch gleich wieder mit einer Unwahrheit an. Denn es wird gleich behauptet, ja, das Kreuz braucht man ja nicht, den Tod Jesu braucht man ja nicht. Genau das sagt Breuer ja nicht, das nur mal für den Hinterkopf.
Ich mache jetzt nur ein Zitat gegenüber diesem Dr. Breuer. Ein biblisches Zitat. Weißt du, der hat gesagt, das Kreuz und so, Moloch und so, gibt's, braucht's nicht. Jetzt lese ich dir mal 1. Johannes 4 vor. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei von ihm vom Geist Gottes eingegeben, sondern prüft, ob er da was sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren, ungesunde Theologie. An Folgen könnt ihr erkennen, ob jemand sich recht auf Gottes Geist beruft. Jetzt schauen wir mal, was da kommt. Was ist da? Wer sich zu Jesus Christus als den bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich zu Jesus bekennt, hat, wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat den Geist, der von Gott kommt, hat nicht den Geist. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Jetzt wird's krass. Paar find's noch locker, gell? Okay. Geist des Antichrist, ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und zwischendurch es bereits da ist. Also, Johannes sagt, wenn jemand sagt, dass Jesus Christus, musst du vorher wissen, Christus bedeutet der auserwählte Messias, der von Gott gesandte König, der Knecht Gottes, der für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Das ist der Christus. Also wenn jemand sagt, dass der Christus nicht gekommen ist und nicht im Fleisch und Blut, das heißt leibhaftig gekommen ist, leibhaftig gestorben ist, leibhaftig wieder auferstanden, sagt einer der zentralsten Jünger Jesus, der sehr close war mit Jesus, dann ist es nicht eine nette Lehre, die du reinpfeifst, sondern ist es das Geist des Antichristen. Ich sag immer, wenn die Christen die Bibel lesen würden, wäre gesunde Theologie gar nicht so schwer zu entdecken. Weil wir sie aber nicht lesen, ist jetzt sehr frech, können wir sehr schnell verwirrt sein. So, ich sage jetzt nicht, das ist der Antichrist. Ich sag nicht, du musst es so sehen. Ich sag nicht, du darfst diesen Podcast nicht anhören. Du musst nur wissen, welches Mindset hat jemand, welches Weltbild hat jemand. Deswegen hat er ein Gottesbild, ein Menschenbild und das folgt alles daraus. Und das ist egal, wie viel Doktortitel derjenige hat. Es ist wichtig, du kannst das ja alles so glauben, sagen, sehe ich auch so. Nur man muss wissen, dann widerspreche ich 180 Grad der Bibel. Und das kann man auch machen. Warum? Wir widersprechen halt einfach der Bibel. Sie ist unwichtig.
Ich frage mich hier, was für ein Mindset, was für ein Weltbild jemand hat, der aufgrund Falschaussagen eine andere Lehre, ich sag mal, dämonisiert. Zum Antichristen stempelt. Und dann noch, das ist besonders, wie ich sage, ich sag's ja nicht, dass es so ist. Ich sag ja nicht, dass du Worthaus nicht hören darfst. Ja, das sollst aber niemanden sagen, sonst kriegst du Probleme. Siehe mich. Und andere, die mir Ähnliches erzählt haben. Das kannst du ja alles machen. Nur bist du dann eben 180 Grad gegen die Bibel. Wenn diese Argumentation schon auf Lügen aufbaut, ich meine, so schlecht kann man gar nicht recherchieren. Vor allen Dingen, wenn man das ganze Ding nach Versen durchsucht hat, die man zusammenbauen kann, um es schlecht darzustellen. Dann hat man es komplett gehört und müsste wissen, dass das Falschaussagen sind. Ich fände es mal spannend, wer diese Recherche gemacht hat. Denn Tobi glaubt ja das, was man ihm vorlegt. Ist doch ganz logisch. An ihm liegt es ja nicht. Das liegt an dem Thema, was im Hintergrund die Predigten vorbereitet. Die Urkritik war, dass Dr. Breuer unterstellt wurde, er hätte gesagt, im Tod Jesu liege nicht das Heil. Ja, aber er sagt das genau so, nur ein wenig differenzierter. Und hier finden wir dann auch, 50 Minuten später, noch einen anderen Satz aus Tobis Zitat vom Anfang.
Kann es nach all dem einen Sinn haben zu sagen, dass Jesu Tod uns erlöst hat? Ja, aber. Zunächst einmal möchte ich nochmal unterstreichen. Jesu Tod an sich ist sinnlos. Der Tod kann uns nicht erlösen. Erlösend ist nicht der Tod. Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz. Erlösend ist allein die Liebe Gottes. Tod ist sozusagen das Gegenteil von Gott. Gott steht für Leben. Nicht der Tod erlöst. Aber im Leiden und Sterben des Gerechten aus Nazareth zeigt sich uns in besonderer Weise diese Liebe Gottes. Und somit könnten wir verkürzt davon sprechen, dass im Tode Jesu Heil für uns ist, eine Erlösung ist. Aber hier ist es fast so ähnlich wie mit dem Wort vom Sühnetod. Es bedarf der Erläuterung. Und wenn ich das einfach nur als Formel nehme, als verkürzte Formel, wird eigentlich mein Zuhörer auf die falsche Fährte gesetzt. Der Tod an sich erlöst nicht. Wir sollten also nicht Jesu Tod preisen, sondern sein Leben, seine Treue bis in den Tod und den liebenden Gott, der mitten in tödlichen Strukturen Leben schafft, damals wie heute.
Dass in dem Vortrag der Referent selber sagt, dass im Tod Jesu das Heil liegt. Da muss man nur differenzieren. Das kann man schon so sagen. Ja. Also genau das, was Sie sagen, sagt er nicht. Also ich kann es nur infam nennen. Und dann auch am Schluss zu sagen, wenn man die Bibel lesen würde, käme man zu dem gleichen Ergebnis wie es ICF München. Das ist Bullshit. Das ist einfach, wenn man die Bibel mit einer Ideologie liest, kommt man auf die gleichen Ergebnisse. Wenn man die Bibel mit einer Brille liest, die einem vorrein schon sagt, wie sie auszulegen ist, dann geht das. Dann kommt man auf die gleichen Ergebnisse. Sobald man anfängt, sich selber zu beschäftigen, selber nachzudenken und sich nicht beeinflussen zu lassen in den Quellen, die man nimmt, kommt man teilweise auf ganz andere Interpretationen und sind wesentlich biblischer als das, was wir hier hören. Auf jeden Fall enthalten sie weniger Falschaussagen, weil man kein Feindbild aufbauen muss oder eine Ideologie stärken muss. Was auch ein Gedanke ist, ist das Thema Unsicherheit. Selber denken, kritisch hinterfragen, reflektieren, das ist nichts für unsichere Personen. Und es gibt Ideologien, die halten Menschen in Unsicherheit. Beziehungsweise sie halten sie davon ab, zu hinterfragen. Sie sind nur dann sicher, wenn sie exakt dem nachfolgen, was ihnen gelehrt wird. Und nicht hinterfragen, nicht auch mal andere Quellen hinzuziehen, um auf andere Gedanken zu kommen. Ja. Und dann gibt's halt einfach Leute, die glauben jeden Müll ungefiltert, der von der Bühne auf sie draufrieselt. In der Realität macht es ja keiner, prüfet, als das Gute behaltet. Sonst wäre diese Predigt relativ schnell unten durch gewesen. Und jetzt muss man differenzieren. Im ICF gibt es auch hervorragende Predigten. Ja, also das ist wiederum eine Eigenschaft, die das ICF nicht hat, zu differenzieren. Offiziell zumindest nicht. Als ich nach dieser Predigt mit Chris Henschel sprach, kam von ihm, dass er kein Freund von Worthaus sei, aber schon ein paar Vorträge gehört habe, wo er seine Meinung ändern musste, weil die einfach gut waren. In der Predigt wird Worthaus sozusagen dämonisiert, dem Geist des Antichristen zugeordnet. Warum ist gemeindeleitungsintern da eine Differenzierung möglich, aber nach außen hin nicht? Warum wird den Gemeindemitgliedern keine Mündigkeit im Christsein zugetraut? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns ganz allgemein mal, was für viele evangelikal-fundamentalistische Gemeinden gilt. Das ICF München ist hier eigentlich nur eine Beispielgemeinde, eine von vielen. Obwohl mir jetzt doch ganz viele Sachen einfallen. Die Predigt zum Beispiel wäre ein cooler Aufhänger für soziale Kontrolle, eine der 8 Möglichkeiten der mentalen Manipulation. Aber das wissen wir schon, machen wir im Experteninterview. Darum schließe ich einfach für heute ab. wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr, dass ihr aus dem nächsten Jahr mit Gottes Liebe und Gnade und eurer gesamten Lebenserfahrung das beste Jahr eures Lebens macht. Das wünsche ich euch und mir natürlich auch. Wir hören uns wieder am 5.1. mit der ersten Folge von Das Ding mit Voss. Bis dahin habt eine wunderschöne Zeit. Ja, bis bald. Ciao.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Ball.